Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendatentrends 2025. Heute diskutieren Frank Puscher, Chefredakteur bei Media, Daniel Chazain, Fotograf und Prompting-Artist und Friedrich Tromm, Inhaber bei TryNow Agency, darüber, wie sich der Einsatz von generativer KI auf die Rolle von Kreativen und Agenturen auswirkt und welche Zukunftsszenarien realistisch sind. Viel Spaß beim Zuhören.
Schönen guten Morgen. Wir haben uns im Vorgespräch zwei oder drei Themenblöcke ausgedacht. Wir werden im ersten Block so ein bisschen reingucken in die Fragestellung, wie gut ist KI, Generative AI, also vor allem der Teil, wobei wir diese Abgrenzung nochmal sauberer treffen werden im Laufe der Stunde. Wie gut ist Gen AI heute? Also was kann ich tatsächlich damit? Und wir werden feststellen, dass an der einen oder anderen Stelle möglicherweise die Erwartungen sogar etwas zu hoch sind an die KI. Dann gucken wir uns an, was verändert es in der Zusammenarbeit mit Kunden, mit Auftraggebern. Und zum Schluss wollen wir uns anschauen, wie verändert es denn dann unterm Strich das Arbeiten einer Agentur auf der einen Seite oder eines Freelancers auf der anderen Seite. Das heißt also, wohin entwickelt sich das Ganze? Wir haben, wenn ihr es nachlesen wollt, ich will da gar keine Eigenwerbung machen, aber Friedrich hat ein sehr fettes Statement gemacht über die Zukunft der Agenturwelt, das er auf Media als Gastkommentar veröffentlicht hat. Ich kann euch den Link nachher auch mal in den Chat schicken. Und das ist natürlich eine spannende Ausgangslage, vor der wir im Moment stehen oder wo wir eigentlich schon mittendrin sind. Wir werden ein bisschen über einzelne Tools sprechen, aber auch da sind wir uns alle einer Meinung und wahrscheinlich ihr, die zuhört, genauso. Wenn wir heute über Tools sprechen, dann sind es Tools, die wahrscheinlich vorgestern rausgekommen sind und heute haben wir schon 10 neue. Das hat keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Wir machen so ein Schlaglicht auf das, was wir jetzt im Moment bisher im Markt gesehen haben. Wenn ihr zum Beispiel die Nachrichten der letzten paar Tage nur anguckt, letzte Woche hat Adobe sein neues Firefly-Modell veröffentlicht und auch als eigene App realisiert übrigens. Nicht Teil der Creative Cloud, ganz bewusst nicht, weil man das auseinander getrennt halten will. Also es gibt Firefly-Funktionen natürlich in Adobe Illustrator und Co., aber die eigene App ist was Separates, muss auch separat bezahlt werden. Ein ganz spannendes kreatives Element, das ich in der Präsentation letzte Woche gesehen habe, wie ich finde, sind 3D-Modelle als Referenzbild. Da geht es also weniger darum, in 3D dann tatsächlich die Gestaltung des Bildes vorzugeben, dann könnte ich es auch selber machen, sondern eher, wo sind welche Objekte, was für eine Perspektive wird verwendet. Also ein Beispiel, das uns damals gezeigt wurde, war ein Leuchtturm im Meer. Und der war einmal aus einer Vogelperspektive gezeigt und einmal eben sozusagen aus Meereshöheperspektive. Und das ist ein und derselbe Prompt gewesen, aber eben ein anderes 3D-Referenzbild. Und wer mit 3D-Tools umgehen kann, weiß, wie einfach so ein Perspektivwechsel in einem 3D-Tool zu machen ist. Und ich kann dann das entsprechende Referenzbild generieren und an Firefly schicken. Und die KI generiert dann daraus das Bild, das wir haben wollen. Das ist ganz spannend aus dem Aspekt, darüber diskutieren wir gleich, dass Adobe sich sehr stark in dem Workflow verankert mit der KI, den Kreative heute schon kennen. Ein bisschen anders, als es zum Beispiel ein Midjourney gemacht hat, die am Anfang gesagt haben, prompte einfach mal, was dir so einfällt und die KI sorgt selber dafür, dass es kreativ wird. Zweite News von vorgestern, neues Modell von XAI. Namens Grok 3 mit, wie Sie selber sagen, den besten Benchmark-Werten im Bereich Bilderkennung, also die Inhalte von Bildern zu erkennen. Zum Beispiel sind da auch Texte in den Bildern, die man interpretieren möchte. Man kann zum Beispiel eine PowerPoint-Folie, die als Bild gespeichert ist, der KI übergeben und sie extrahiert dann daraus die Inhalte. Das ist jetzt weniger kreativ, aber ihr seht es, dreht sich wahnsinnig schnell. DeepSeek haben wir ja vor 14 Tagen auch noch mitgekriegt. Es bewegt sich unheimlich schnell und wir können da jetzt nur einen Ausschnitt an Schlaglicht drauf werfen. So, lange Anmoderation. Ende an der Stelle. Mit wem habt ihr es zu tun? Ich fange von meiner Seite aus von rechts an, Daniel. Wir haben uns kennengelernt über ein Projekt, da wird er auch ein paar Sätze drüber erzählen, für ein Unternehmen namens ASS. Diejenigen von euch, die im Sport unterwegs sind, kennen das Unternehmen. Die anderen denken, es ist eine Schmerztablette. Nein, ist es nicht. Es ist ein Auto-Leasing-Unternehmen, das sich als Zielgruppe vor allem auf den Markt von Sporttrainern Funktionären fokussiert hat. Das heißt, die bieten also Leasing-Autos an Trainer und an Sportler an. Und da gab es eine interessante Kampagne letztes Jahr und über die haben wir uns kennengelernt. Daniel ist von Haus aus Fotograf und er hat dem Kunden schlicht und einfach gesagt, auf die Frage hin, kannst du uns das fotografieren? Hat er gesagt, nö, ich kann euch das ja auch prompten. Kommen wir gleich zu. Daneben Friedrich Tromm. Schön, dass du da bist, Trino Agency. Agency übrigens, nicht Agency, Vivian. Aber durchaus auch mal schwierig. Trino Agency, eine der innovativen Agenturen in Deutschland. Ich tue mich immer mit Superlativen schwer. Friedrich, verzeih mir das. Ich kann nicht beurteilen, ob ihr die innovativste und kreativste seid. Das überlasse ich anderen. Wir sind uns auch schon frühzeitig begegnet. Interessanterweise tatsächlich der erste Kontakt mit mir, wobei unsere Agenturbetreuer bei Media Trino Agency schon länger kennen. Aber der erste Kontakt bei mir war, glaube ich, damals die Tipper-Kampagne mit Angela Merkel. Kann man es Deepfake-Kampagne nennen? Ja, eigentlich nicht so ganz, weil ihr habt sehr bewusst Angela Merkel eben nicht komplett virtualisiert, sondern ihr habt sehr bewusst durchscheinen lassen, dass es eben ein Deepfake ist, um da auch gar keine falschen Vorstellungen auch zu kommen. Und wenn ich mich an deine Aussage von damals richtig erinnere, um auch nicht in einen juristischen Konflikt zu geraten, ich glaube, der Satz von dir war, wir hätten eigentlich bei Angela anrufen müssen.
So, genau. Ja, richtig.
So war das. So, fangen wir mal an mit der ganz bolden Eingangsfrage. Wo stehen wir heute? Wie seht ihr diese ganze Landschaft heute? Was kann KI heute? Wir können auch ruhig die einzelnen Disziplinen mal durchgehen. Fangen wir mal mit der Standarddisziplin an im Bereich Bildgenerierung. Können die Gen-AI-Tools, die da draußen unterwegs sind, das umsetzen, was ihr euch vorstellt?
Willst du anfangen?
Ich kann da gerne anfangen. Erstmal herzlich willkommen nochmal. Ich freue mich, Teil der Runde zu sein und bin als klassischer Fotograf vor ungefähr 20 Jahren in den Beruf gestartet und merke, wie die Veränderung über uns hinwegrollt. Und KI kann wahnsinnig viel schon. Ja, leider noch nicht komplett alles. Also ich bin immer noch auch als Fotograf gebucht und bin auch glücklich darüber, dass wir hin und wieder auch noch die Kamera in die Hand nehmen. Aber tatsächlich, so wie du es anmoderiert hast, Frank, ist es so, dass wir hin und wieder in Situationen geraten, aufgrund von Briefings, die von Kreativen an uns übermittelt werden, die dann verlangen, dass wir entweder über ganz viel Budget und ganz viel Aufwand ein Bild produzieren oder uns mittlerweile dann mit der KI beschäftigen und die KI uns auch die Möglichkeiten gibt, in, sage ich mal, 90% der Fällen den Kunden damit zufriedenzustellen. Und ich glaube, da sind wir ganz schnell schon an einem Punkt, wo ich nochmal an Friedrich oder an Frank rübergeben kann, wie schnell sind wir glücklich mit dem, was uns die KI auswirft? Was befriedigt uns da? Ist die Messlatte? Also wenn ich es mit einem echten Foto vergleiche, bin ich bei vielen Dingen ziemlich schnell glücklich. Wenn es sehr speziell wird, muss man doch viel Zeit und Energie investieren, um das zu bekommen, was der Kunde sich auch wünscht. Und das ist wieder die große Frage. Was wünscht sich der Kunde? Wünscht er sich KI? Wünscht er sich Fotografie? Wünscht er sich eine Mischung? Aber ja, wir können schon sehr viel abbilden mit KI-Tools. Ja.
Ich kann vielleicht mal weitermachen. Da, wo Kunden schon glücklich sind in unserer Wahrnehmung mit dem, was halt geht. So. Wenn wir uns so einen Schaffensprozess mal angucken, dann ja auch im Eingangsgespräch mal gesagt, also wenn du jetzt was super Dokumentarisches willst, wo du auf einer riesigen Blow-up Alexanderplatz irgendwie einen Mensch ganz, ganz echt zeigt, ist vielleicht KI noch nicht das Mittel der Wahl. In den ganzen Schritten vorher tatsächlich schon, und da kann das schon wahnsinnig viel. Schauen wir uns mal, wie so ein Konzept normalerweise gemacht wurde früher. Man hat jetzt gesagt, so stellen wir uns, wir Der Texter denkt sich was aus und jetzt geht der Artdirektor hin und versucht es mal zu visualisieren. Dann hättest du ja Illustrator gebraucht und dann hättest du stundenlang irgendwie Photoshop-Sessions gemacht, um dann irgendwie die Figur, die du dir jetzt ausgedacht hast, irgendwie hinzubekommen. Jetzt kannst du das, ich kann es euch gleich mal zeigen, ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Was kann denn KI schon? Das ist so ein Vortrag, den ich noch einmal gehalten habe, wie KI das klassische Agenturmodell killt. Also früher hätte das ja so ausgesehen. Ja, wir haben
kurze Nachfrage. Kurze Nachfrage, wie alt ist der Vortrag? Nur, dass wir noch so ein Gefühl für die Aktualität.
Der ist 2 Wochen alt, dieser Case jetzt von uns, ich will den Kunden jetzt gar nicht an die große Glocke hängen, der ist auch noch aus diesem Jahr. So, da ging es dann darum, mach doch mal eine TV-Kampagne für eine Kreditplattform. Und früher hat man ja aufgeschrieben als Texter, ja, okay, das Kredite geht für Leute, da geht es um Leute, die wollen sich was gönnen. Ja, und dann denken wir uns eine Figur aus, die heißt das Gönnen. Dann schreibt man hin, wer oder was ist das? Wer ist denn der Gönner eigentlich oder das Gönnen? Dann musste man also sagen, ja, wir stellen uns vor, ein riesiges, zotteliges, kuscheliges Farbewesen in Blau. Mystisch, freundlich, einladend und genau das, was wir manchmal im Leben brauchen. Unterstützung, Wärme und den Mut, sich etwas zu gönnen. Oder eben auch zu sagen, besser nicht. So, das hätte man jetzt früher, hätte man Artdirektor genommen, da hätte ich gesagt, Mensch, das kann ich gar nicht richtig mit Photoshop machen. Das muss mir jemand illustrieren und dann muss ich mit Photoshop nochmal drüber. Heutzutage kannst du das Text einfach hingehen, das eingeben und sagen, so, hier ist ein sich bewegendes Teil, das kann der Kunde sich vorstellen. Und wenn du dann weitermachst und willst ein Storyboard machen und sagst, kannst du als Texter auch gleich weitermachen, brauchst du ja keinen Artdirektor dafür, keinen Illustrator, kannst du sagen, so, und so sieht das dann in den Filmen aus. So, ja, also, nur mal, wenn man das kurz mal überträgt, sag mal, wie komme ich hier über das Übertragung wieder raus? So, ich stoppe das mal, die Bildschirmübertragung. Dann hat man schon, dann sieht man schon gleich, eine Person kann innerhalb von 20 Minuten was machen. Würde ich das jetzt so ins Fernsehen geben? Wahrscheinlich nicht. Hilft das dem Kunden, sich vorzustellen, wie ein riesiges, irgendwie unheimliches Wesen doch gar nicht so unheimlich ist? Wahrscheinlich schon. Wenn man das dann weiter treibt und sagt, okay, jetzt sagt der Kunde, das Konzept finde ich gut. Fand er nicht, darum habe ich es auch gezeigt, wollte was anderes haben. Ich denke, ich plaudere hier Kundengeheimnisse aus, aber wenn er sagt, okay, er ist hierfür entschieden, wir wollen jetzt ein Animatic machen, weil wir wollen das testen. Was kann KI da auch schon machen? Du könntest jetzt sagen, hey, wir schreiben ein Skript mit dieser Figur und machen daraus schon ein Animatic. Das hätte früher ja Wochen gedauert, dann hätte das jemand illustriert, dann hätte das jemand animiert, dann wärst du ins Tonstudio gegangen, hättest was eingesprochen, hättest ein Sounddesign gemacht und alle diese Schritte, die jetzt früher 2 Wochen gedauert hätten, mit weiß nicht, mindestens 5 Leuten, die daran gearbeitet hätten, kriegst du heute halt in einem Tag hin. In der Qualität, die zu testen.
Ja, lass uns in die Workflows noch ein bisschen später reingehen. Ich will noch mal auf die einzelnen Disziplinen hinaus. Lass uns mal nur aufs Endprodukt gehen. Friedrich, bei euch die Frage, wie weit seid ihr im Veröffentlichen von KI-generierten Bildern? Also wie viel Prozent der Kunden arbeiten damit? Lasst ihr KI-Bilder auch die Menschheit los in Form von Anzeigen, in Form von Video-Ads, wie auch immer?
In Form von Anzeigen und Form von TV-Spots eigentlich noch gar nicht so richtig. Das ist momentan bei uns echt, also sagen wir mal, 10%, da geht das ganz gut. Da entscheidet dann aber eher die Idee. Ja, also es gibt Ideen, die funktionieren wunderbar in KI, gerade wie ich gesagt habe, wenn wir jetzt keine realistischen Menschen zeigen wollen, sondern dann stell dir mal vor, was du jetzt mit der Kohle alles machen könntest, das kannst du im Weltraum fliegen, das kannst du wunderbar mit KI exekutieren. Wo es sich höchstens zeigt, ist in der Produktion selber, dass du halt mit KI wahnsinnig viel im Bild selber machen kannst. Also das ganze Bild wird nicht gemacht, aber wir sagen, Gartenhaus soll im Frühling stehen, das ist aber Januar in Deutschland, das kannst du wunderbar mit KI lösen. Was Lichtsetzung angeht, was halt auch Schnee und kein Schnee angeht, das funktioniert richtig toll. Also Social Assets umzugestalten, dass auf der Autobahn Schnee liegt, wenn es um den Winterdienst geht, aber es liegt ja kein Schnee, funktioniert fantastisch. Das nutzen wir auch schon. Jetzt sagen, wir machen einen komplett geprompteten Film und machen da ein 20-sekündiges TV-Commercial draus. Oder wir machen jetzt eine Plakatkampagne da draus, wo nur gepromptete Visuals drin sind. Das ist momentan noch nicht, also zumindest nicht die Norm. Ja, bei Plakaten, gerade wenn es jetzt um Objekte und so weiter geht, kann man das schon machen, aber das ist eigentlich ein verschwindend geringer Teil. In der Vorarbeit dagegen, da wird das schon total viel benutzt.
Ja. Wie sieht es bei dir aus? Die ASS-Bilder waren KI-generiert. Willst du mal ein, zwei zeigen?
Der Kunde kam auf mich zu, beziehungsweise die Agentur, und hat mir angeboten, einen Job zu fotografieren, der zeitlich allerdings so schnell umgesetzt werden musste und inhaltlich bedeutet hätte, dass ich bei den Öffentlichen in Hamburg, Berlin etc. hätte anfragen müssen auf Möglichkeit, das zu fotografieren in einem Zeitraum von 4 Wochen. Erfahrungswert war da nicht für das Budget, was der Kunde sich vorstellt und nicht in dem Zeitraum.
Der Öffentlichen, ganz kurz, muss man erklären, du meinst die öffentlichen Verkehrsbetriebe.
Die Idee, dass man Sportgeräte, die man sonst gerne für seinen Sport verwenden will, über die öffentlichen Verkehrsmittel transportieren kann, wollte der Kunde gerne umsetzen mit der Möglichkeit, innerhalb von 4 Wochen möglichst 6 verschiedene Sportgeräte mit Zielgruppe zu zeigen. Wir haben relativ schnell gemerkt, das passt vom Budget nicht. Daraufhin entschieden, wir prompten das. Dabei auch leider an vielen Stellen dann in die Problematik geraten, dass die Ergebnisse nicht dem entsprochen haben, was sich der Kunde so gewünscht hat oder auch die Agentur gewünscht hat. Und genau da kommt dann die Problematik. Das ist dann eine Idee gewesen, dass zum Beispiel halt ein übergroßes Sportgerät in der U-Bahn transportiert wird, um zu zeigen, wie frustriert es ist, wenn man dieses Gerät eben nicht in seinem Auto transportieren kann, sondern mit übergroßen Sportgeräten oder Sportgeräten, die eigentlich nicht zum öffentlichen Nahverkehr passen, sich bewegen muss.
Können wir noch zeigen?
Ja, gerne auch noch mal was zeigen. Ich hatte auch noch ein PDF an dich geschickt, Frank. Ich hoffe, dass
das wird. Das habe ich jetzt gerade. Ah ja, guck mal hier.
Da kann man dann ziemlich genau sehen, wo wir auch Problematiken einfach hatten. Sprich, so eine Bahn, da sieht man nochmal so ein Vorher-Nachher. Da findet dann natürlich auch noch relativ viel Photoshop statt im Nachgang, weil die KI einfach Fehler einbaut, die dem Kunden nicht gefallen, dass ich auch verstehen kann, dass man dann nochmal verbessert. Wenn du nochmal weiterklicken magst.
Ja.
So, das sind solche so erste Würfe gewesen, wo wir gemerkt haben, okay, wir müssen diese Stange möglichst realistisch groß darstellen. So eine Hochsprungstange ist eben dann doch in einer gewissen Größe. Und das soll es ja auch sein, damit man versteht, welche Problematik wir haben in dem Moment, wenn wir in so einer Bahn steigen. Stil der Bahn hat nicht gepasst, Stange hat nicht gepasst. Wir haben nicht in der Bahn stattgefunden. Große Problematik. Wenn man jetzt nochmal weiterklickt in die nächste wenn man da jetzt nochmal weiterklickt, dann sieht man, irgendwann fand das Ganze dann doch auch in Bus und Bahn statt, aber nie so verständlich, dass man wusste, worum es geht. Also man kommt nah an einen dokumentarischen, realistischen Stil mit Spiegelungen und auch gefühlt einem Verkehr oder einer Menschenmasse, die da stattfindet. Auch das Gestresstgefühl der Menschen kann man verstehen, aber wir sind nie bei dem Sportgerät gelandet, so wie wir es uns gewünscht haben. Und wenn du nochmal weiterklickst, so in die nächsten 2, 3 Bilder, sieht man, wo Problematiken dann entweder die Stange hatte nicht gepasst oder dass es in dem öffentlichen Nahverkehr stattfinden hat nicht gepasst. Ja, viele Kleinigkeiten, über die man stolpert, obwohl die Realistik schon ankommt. Also ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, wir sind nah dran, aber auch da bei einem Projekt, was KI, und das ist auch schwierig oder wichtig zu betrachten, wenn wir Zeitdruck haben, müssen wir natürlich auch relativ zeitnah unser Ergebnis liefern. Wenn wir die Kamera bedienen, wissen wir in der Regel, was rauskommt. Bei der KI müssen wir hier und da noch diese Errors einplanen. Und leider frisst wahnsinnig viel Zeit diese Kommunikation zwischen dem Ersteller der Agentur und dem Kunden. Das heißt, man wirft viel aus und muss viel bewerten. Und dieser Bewertungsprozess, und jetzt kommen wir, um das nochmal zu schließen, wieder zurück auf den Kreativen. Wer ist denn der Kreative? Ist die KI die Kreative oder sind wir die Kreativen, die KI gut füttern oder schlecht füttern? Und ich sehe immer noch, dass wir die Kreativen sind, die mit diesem Werkzeug KI auch Kreativität auf eine Spitze treiben können und Dinge kombinieren können, die wir sonst in kürzester Zeit so nicht kombinieren könnten oder
unter großem Aufwand, sprich auf den Mond fliegen, um eine Flasche Coca-Cola zu zeigen, ist natürlich mit der KI einfacher. So. Unterm Strich kann man sagen, entscheidend sind die Faktoren rund um Zeit und Budget. Und deshalb kann ich manchen Kunden schon empfehlen, auch Dinge mit KI umzusetzen, weil wir einfach schon sehr weit sind. Ich habe jetzt im Januar für ein Möbelhaus in der Schweiz was umgesetzt. Da ging es um Kurzclips, die so 6 Sekunden und die Idee und die kreative Idee, wo wir wieder von Kreativität sprechen, kam von einer Agentur aus Hamburg und die Umsetzung landete dann bei mir. Und ich habe ganz viel mich mit dem Producer und auch mit dem Kreativen immer wieder über die Ergebnisse absprechen müssen, um das richtige Ziel zu kommen. Aber da haben wir Dinge umsetzen können, wie eine zum Beispiel eine Daunendecke, die sich zu einer Yoga-Position zusammenfaltet. Sowas könnte man nur sehr aufwendig fotografieren oder filmen, mit sehr viel, sehr, sehr viel Spezialeffektaufwand vielleicht machbar, aber niemals für diese Budgets und in diesem Zeitrahmen, in dem wir das jetzt umsetzen konnten. Muss ich sagen, das macht dann schon Sinn. Ich würde es euch auch gerne zeigen, aber ich befürchte, das Tool erlaubt es mir jetzt gerade nicht, meinen Bildschirm zu zeigen.
Ist das auch im gleichen PDF drin?
Nee, das sind dann Bewegtbild-Sachen. Okay. Ich müsste es wagen, jetzt wieder die Software lahmzulegen.
Das glaube ich, wir stellen uns gewickelte Handtücher vor, die zusammen einen Schriftzug ergeben.
Das ist ein tolles Beispiel dafür. Also dieser Stell-dir-vor-Moment. Wir stellen uns vor, dass Handtücher Yoga-Posen machen oder wir stellen uns irgendwie so ein Fabelwesen vor. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du kannst also was menschliche Kreativität beflügelt, dass man jetzt relativ schnell die Vorstellung, die man hat, teilen kann. Und dass man selber dafür noch mehr Verantwortung übernehmen kann, weil früher hättest du das dem Illustrator erklären müssen oder dem Artdirektor erklärt, das dem Illustrator erklärt, das dann dem Fotografen erklärt. Jetzt kannst du selber tiefer in diesen Schaffungsprozess eingreifen und so genauer an das Bild rankommen, was du selber im Kopf hast. Also das finde ich spannend dabei. Also dass Kreativität eigentlich tiefer und direkter wird. Ob sie jetzt irgendwie besser und ganz anders wird, weiß ich nicht, weil das sagst du, ja, Daniel, das ist ja der Urheber der Idee, das ist aber doch irgendwie der Mensch. Aber du kannst jetzt halt irgendwie ganz anders klar machen, weil nicht jeder Kunde, der jetzt beim BWL studiert hat, dem du sagst, stell dir das mal vor, jetzt wird das Handtuch macht jetzt ein Downward Facing Dog oder irgendeine andere Yoga-Pose, das Handtuch macht einen Sonnengruß. Nicht jeder kann sich das ja so richtig vorstellen. So, und das geht jetzt, glaube
ich. Und die KI kann sich tatsächlich erstaunlich gut vorstellen, wenn man auch hier und da einen Moment erwischt, der dann doch irgendwie ein Fail ist, aber unterm Strich kann man sich ganz gut vorstellen. Und dann gehen wir wieder ans Eingemachte. Wir sitzen doch viel auch in unserem Korsett. So, ich bin Fotograf, ich denke erstmal in einem Standbild. So, aber natürlich erlaubt uns die KI da auch viel mehr. Und dann müssen wir uns öffnen und auch dieses Korsett ablegen des erlernten Berufs und sagen, okay, dieses Tool ermöglicht mir das und das und das. Und vielleicht bin ich heute noch Fotograf und morgen Kreativdirektor und übermorgen bin ich DOP. Ich glaube, man muss viel mehr die Kreativität neu denken und sich auch auf Technologie einlassen. Weil noch fällt es uns schwer, über diesen Tellerrand hinweg zu gucken, weil Kreativität, wie gesagt, eigentlich bei uns im Kopf entsteht und das Tool uns nur hilft, das zu visualisieren.
Wenn du halt jahrelang auch arbeitest in einer Kreativbranche, hast du natürlich leider auch schon beim Andenken von Konzepten eine Schere im Kopf. Ne? Also man wird sich nicht ganz davon frei machen. Ne? Also dieses Künstlersyndrom, ich muss mich befreien von meiner Außenwelt, um komplett frei zu denken. Wenn du das in einem professionellen Arbeitsablauf machst als Dienstleister, dann hast du halt schon ein Stück weit eine Schere im Kopf für Dinge, die gehen, die finanziell realisierbar sind. Du hast gerade, Daniel, das Thema Stills angesprochen. Ganz eigene Disziplin. Ne? Also denken wir an das ganze Thema Food-Fotografie und Co. mit
Irrsinnsaufwand. Ne? Ich weiß, ein Freund von mir war Brutfotograf in Hamburg. Der hat dann das Obst mit Haarspray besprüht, um in einen natürlichen oder einen besonderen Glanz zu verleihen. Also mit irre handwerklichem Aufwand. Und diesen, wenn du bei einem Projekt diesen Aufwand scheust, weil du denkst, okay, der Kunde kann es nicht bezahlen oder er hat nicht die Zeit, dann würdest du so ein Konzept so relativ schnell zu den Akten legen. Und heute kannst du es noch einen Schritt länger denken, weil du dieses Hilfsmittel hast.
Dazu vielleicht zwei Tools, wo wir gerade darüber sprechen, die jetzt schon verfügbar sind. Also das eine hilft einem wirklich wegzukommen, so wie der KI auch, wenn er den Apple Commercials, das ist ja wirklich als Assistent. Ja, du hast den Bericht nicht gelesen und der Chef sagt, jetzt erzähl mal was aus dem Bericht und der Apple Assistent fasst das für dich zusammen, dass du es in 10 Sekunden weißt. Also gerade aus dem Bereich Fotografie, was ich toll finde, der ganze Bereich Produktfotografie. Wenn wir jetzt, ja, du kannst ja auf einem Pullover fotografieren, wunderbar, kannst einen Avatar aussuchen, dem Avatar den Pullover anziehen. Oder wo du jetzt, wenn wir uns das vorstellen, wir wollen jetzt eine Kollektion fotografieren, die das Model an- und aussieht. Das geht wunderbar schon, dass du das tatsächlich schon machen kannst. Das geht so ein bisschen in die Richtung von dem 3D-Case, den du erzählt hast, Frank. Also, das kannst du wunderbar machen. Da gibt's ein Standard-Tool dafür. Du kannst halt Model an- und aussehen, die ganze Kollektion fotografieren. Zweites Ding in dem Bereich Still, wo die Grenzen zwischen Foto und Film verschmelzen. Ich habe ein sehr schönes Presenter-Video gesehen, wo Albert Einstein aus einem Foto raus perfekt animiert, lippensynchron über Poesie spricht. Also jetzt können wir wieder den Bildschirm teilen, aber ich glaube, das können wir uns ja alle vorstellen, als Marketinginteressierte, ja. Albert Einstein aus so einem sepiafarbenen Foto erzählt, aber als ob wir ihn filmen würden bei einer Vorlesung, wie Poesie ist und dass das Wissenschaft nie das Warum erklären kann. Und ich finde, das ist auch genau, was du gerade gesagt hast, man kann von da echt super weiterdenken, kann sagen, wenn ich jetzt dieses perfekte Foto habe, wie toll wäre es, wenn wir es zum Leben erwecken könnten, genau in dieser Stimmung. Das zeigt einerseits, wie es wirklich dem, was wir als Kreativität verstehen, beflügeln kann. Aber auch in Sachen, wo man früher gesagt hat, das ist wirklich klassisches Brot- und Buttergeschäft. Und da hat man so mittelmäßig Bock drauf, irgendwie 30 Mal denselben Pullover in einer anderen Farbe zu fotografieren. Das kann einem das dann abnehmen, so das Wort, ja.
Richtig. Also da werden wir auch automatisierte Prozesse finden und auch bei der Entwicklung der Tools einfach weiter dranbleiben. Ich glaube, sowohl die Entwickler als auch die Nutzer werden sich da weiter austauschen und weiter Prozesse entwickeln, die uns weiterbringen oder die auch Kreativität fördern. Aber worauf wir hinaus
willst. Ja, lass gleich nochmal aufs Thema Prozesse eingehen, aber ich will nur einmal den Block Tools abschließen. Zwei Disziplinen, die wir bisher noch nicht gesprochen haben und die wir bisher auch in der Gesamtdiskussion zu kurz kommen. Das eine ist das Thema Illustration, also Vektorgrafik. Wahrscheinlich hier als Friedrichs Thema bei euch in der Agenturarbeit. KI zu Vektor, ist das schon ein Thema oder sind die Illustrator-Spezialisten da einfach immer noch deutlich besser?
Also es kommt auch da wieder ein bisschen auf den Job an. Ja, grundsätzlich kannst du da schon viel mitmachen. Also gerade im Bereich klassische Illustration, wenn du jetzt sagst, auch wieder Storyboards wäre so ein Beispiel. Ja, da funktioniert das schon sehr, sehr gut. Also hin und wieder machen wir das tolle Illustratoren, um die man sich aber eher noch Sorgen macht. Hin und wieder brauchst du das gezeichnete Bild. Aber du brauchst halt längst nicht so viele Bilder. Und du kannst auch mittlerweile, das war ja einer der Schwachstellen von KI, was man auch im letzten Jahr so gesagt hat, KI schafft es nicht, immer wieder denselben Charakter halt zu machen. Das macht es halt schwierig, eine Kampagne oder ein Storyboard zu machen, weil du halt irgendwie der Mann mit den langen Haaren und dem Bart, der sieht dann jedes Mal so ein bisschen anders aus, was jetzt nicht hilft, wenn man einen Film macht. Der Hauptdarsteller ändert sich, sondern das ist David Lynch. Und das funktioniert schon erstaunlich gut. Ja, also da brauchst du eigentlich keinen Illustrator mehr, der da jetzt irgendwie drauf guckt, sondern wenn du das einmal richtig gefüttert hast, dann kriegst du auch konsistent irgendwie sehr Charaktere, die das gut abbilden als Storyboard.
Ich habe als Firefly rauskam letztes Jahr war ja ein Feature-Tool, das sie beworben haben, mit Illustrationen verzierten Texte. Habt ihr das gesehen? Ich habe das gemacht für eine Eigenanzeige für ein KI-Seminar und habe dann, als ich eine Woche später wieder drauf geguckt habe, habe ich gesagt, siehste, jetzt bist du genau in die Falle getappt, in die du nicht tappen wolltest. Nämlich, das Tool treibt dich wohin, wo du eigentlich nicht hin wolltest. Und ich guck's heute an und denk, oh Gott, das ist ja, es ist extrem leistungsfähig, es ist total cool, aber es taugt in der Ergebnisqualität nicht. Und wir hatten diesen Effekt, auf den referenziere ich immer für die Zuhörenden da draußen, für die Älteren von uns. Damals als Photoshop, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, Page Curl eingeführt hat, diese aufblätternde Seite unten rechts an der Ecke, hat jeder Depp diesen Effekt benutzt. Und wir innerhalb von Wochen war das irgendwie die Inkarnation von Nicht-Kreativität, dass ich einfach in einem Programm wie Photoshop auf den Knopf drücke und sage, ja, dieses Tool hat eine coole Funktionalität, die wende ich mal an. Dann versucht man sich natürlich davon, von diesem neu entstehenden Mainstream ganz schnell wieder abzusetzen.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Spielt es bei dir, Daniel, das Thema Vektorgrafik, Illustration eine Rolle?
Noch nicht im Moment, aber ich, wie gesagt, ich glaube, man muss sich öffnen. Man muss versuchen, alle Techniken, die sich bieten und alles, was der Markt auch hergibt, einzusetzen. Vielleicht muss man aber auch nicht alles selbst besetzen. Vielleicht muss man auch gucken, dass man manchmal einfach Leute zusammenbringt. Und das Gefühl habe ich tatsächlich durch KI, dass wir weniger Teamplayer werden. Ich wünsche mir viel mehr, dass man das noch Hand in Hand mit Artists zusammen anbieten kann, Dinge. Da muss man gucken, wie weit sich das entwickelt in den nächsten Monaten oder Jahren. Aber wie gesagt, ich glaube, Kreativität findet am Ende doch auch ganz viel noch bei uns im Kopf statt. Und wir müssen dann die richtigen Tools dafür nutzen. Im Moment ist Vektorgrafik für mich aber kein Thema.
Kein Thema, dann allerletztes Tool, das könnte für euch beide relevant sein, wenn es um Bewegtbild geht, finde ich noch erstaunlich unterschätzt. Ist Thema Audio. Die haben Audio und Suno haben letztes Jahr ungefähr ziemlich genau vor einem Jahr einen ziemlich starken Aufschlag gehabt. Da ging es auch mal kurz in die Spotify-Audio-Flut mit audiogenerierten Songs. Und also jeder da draußen, der diese Tools noch nie ausprobiert hat, es ist wirklich erstaunlich, wie wenig man diesen Werkzeugen mitgeben muss. Wobei das mag auch an der Qualität der Trainingsdaten liegen. Nicht umsonst hat die GEMA Suno gerade verklagt, auch da wegen Urheberrechtsproblemen. Bei euch spielt das eine Rolle? Wie geht ihr vor, wenn ihr Bewegtbild macht mit Musik?
Total. Also auch da wieder, das hilft in dem ganzen Vorprozess. Ja, also wenn wir jetzt bei Soundlogos abstimmen mit dem Kunden und so, da kannst du natürlich auch da wieder geht es ums Kuratieren. Also das ist ja das Problem mit KI, dass du dann 16.000 Soundlogos dir durchzuhören und dann rauszufinden, welches das Beste ist, ganz so einfach. Und erleichtert den Job nicht. Wir haben aber tatsächlich schon Sachen, also gerade wenn es um Songs geht und so, das hat eine erstaunlich hohe Qualität, die du wirklich ganz gut einsetzen kannst. Gerade wenn es jetzt nicht irgendwas die tricky Sachen sind, dass sie das machen, Sound-alike, was so dicht ab irgendeinem bekannten Song dran ist. Aber um jetzt einmal Gebrauchsmusik zu machen, ja, mach ein Klavierbett unter emotionalen Default, funktioniert wunderbar. Soundlos funktioniert auch gut. Ich finde, wo es noch nicht so richtig genutzt wird, am Anfang habe ich mit einem Kunden von uns, der Dominik von Prüg, der Leaders of AI macht, haben wir mal ein Tool gebaut, das haben wir dann Paoru genannt, nach der polynesischen Göttin, wie wir alle wissen, die allen Wesen ihre Stimme gegeben hat. Das ist tatsächlich so. Und da war eigentlich der
Ich stimme auch von dir.
Ja, alle Wesen. Du, die Paoru. Ja. Warum haben wir das gemacht? Wir fanden es eigentlich interessant, weil man sagt, hey, gerade in der internen Kommunikation in großen Unternehmen ist es häufig schwierig, jetzt das, was der CEO oder was die C-Level sich denken, durchdiffundiert bis zu den Leuten, die dann da arbeiten. Ja, und da gibt es häufig den größten Disconnect. Also gerade wenn man dann so Markenprojekte irgendwie macht, das ist total toll, wenn es eine Brand Strategy gibt, aber die Unternehmen arbeiten, die kennen die gar nicht, wissen die gar nicht, wissen gar nicht, was das so viel für sie bedeutet. Dafür wäre es eigentlich ein tolles Tool, das haben wir dann gebaut. Damit kann eigentlich jeder Podcast in 10 Minuten machen. Also es recherchiert die Shownotes, recherchiert Themen, schreibt dir die Shownotes, legt dir die immer wieder vor, ja, so wie so ein Asana-Board. Dann kannst du die vertonen mit deiner Stimme oder der anderen Stimme, ja, du viel trainierst, in 37 verschiedenen Sprachen und kannst du direkt bei Apple oder Spotify publishen. Und ich finde, das zeigt so ein bisschen auch wieder so ein Gebrauchslevel, jetzt eher auf dem Level, wir ziehen Avatar verschiedene Pullover an oder wir machen Abformate Social Media. Aber hier auch das Thema Stimme tatsächlich, dass in einer sehr guten Qualität geht, dass du mit 11 Labs beispielsweise, ein paar andere Produkte auch, dass du sehr, sehr eine hohe Stimmqualität hast und da vor allem finde ich es interessant, dass du die auch auf verschiedenen Sprachen halt hast. Also das eröffnet auch nochmal neue Horizonte, was Localizations angeht von Content. Das ist aber auch gerade in der internen Kommunikation, ich finde, das wird auch mal ein bisschen unterschätzt dabei. Da hat KI schon vielleicht sogar deutlich mehr als eine externe Kommunikation. Wir denken immer an einen riesigen Blow-up am Alexanderplatz und TV-Sport. Interne Kommunikation und sagt, hey, wie charmant ist das denn, wenn ich eigentlich die pakistanischstämmigen Leute, die bei hier auf Service arbeiten oder in der Busse, wenn ich die auch in ihrer Sprache adressieren könnte. Und ich finde, das ist schon eine ganz, ganz tolle Idee, die vielleicht mitdenken kann.
Das ist eine andere Form von Kreativität. Ich habe auch ein sehr schönes Beispiel. Wir haben für ein großes Automobilunternehmen mal so einen Workshop-Tag. Da gab es also lauter Einzelabteilungen, die dann präsentiert haben, was sie so tun. Und haben das zu einem Video geschnitten und wollten dann einen Moderator haben. Es gab keinen Moderator. Und haben uns überlegt, wie machen wir das? Nehmen wir den Europachef und lassen den das nochmal erzählen. Also nehmen wir das, zeichnen das nochmal auf. Und dann haben wir gesagt, nee, wir machen das mit einem KI-Avatar. Und haben da tatsächlich von 11 Labs oder von DID so einen Avatar genommen als Moderator, haben dem kurz die Intro-Texte gegeben. Und Feedback war, und das war wirklich spannend, weil das eben nicht Teil des Auftrags war, Feedback war vom Kunden, das war hervorragend, dass wir das so gemacht haben, weil jede Einzelperson, die wir als Moderator genommen hätte dazu geführt, dass andere sauer sind, dass sie nicht berücksichtigt wurden. Also so ein Politikum internes, ne? Und es war dann damit neutralisiert sozusagen. Aber das hat jetzt mit dem kreativen Teil nichts zu tun. Aber Business Creativity ist natürlich hochspannend beim Thema Übersetzung. Aus unserer Medienbranche ein Flaggschiff-Beispiel, der Ronsheimer Podcast von der Bild. Den gibt's halt jetzt auch auf Englisch und zwar mit seiner Stimme auf Englisch. Und er selber sagt, er kann nicht annähernd so gut Englisch sprechen. Und wenn man ein Produkt hat, wenn man ein Angebot hat, das für internationale Märkte spannend ist, dann kann man natürlich auf einmal einen Schritt weiterdenken, weil der Level of Entry gesunken ist.
Absolut.
Und ich glaube, lass uns mal die Frage aufnehmen aus dem Publikum. Ich wollte mal kurz in die budgetäre Frage. Daniel, das war auch zwischen uns beiden die Diskussion. Du hast mir erzählt, dass es wahnsinnig aufwendig war, letzten Endes das richtig gut zu prompten. Du hast uns ja auch gerade in Beispielen gezeigt, wie schwer es sich war, dem Thema zu nähern. Als ich dir dann aber zum Schluss gefragt habe, oder dein Kunde war ja auch mit im Gespräch, ob das vergleichbar war, des Aufwands, den man hätte betreiben müssen, um es zu shooten, da hast du den Kopf geschüttelt und gesagt, nee, also der reale Aufwand für ein reales Shooting wäre immer noch wesentlich höher gewesen, richtig?
Definitiv. Also wir haben natürlich einen großen Vorteil, wenn wir, wenn es auch um Darstellung von Personen geht, dass wir momentan noch, wenn wir budgetär denken, immer auch Buyouts einpreisen müssen, sowohl für den Ersteller des Bildes oder der Filmsequenz als auch natürlich für die Darsteller. Und das ist meistens der größte Posten, wenn man sowas denkt. Und wenn ich jetzt jeweils 6 Hauptpersonen für 6 Motive denke, plus ungefähr 20 Statisten, wie es geplant war ursprünglich pro Bild. Also wir haben ja jetzt nicht alle Motive gesehen, aber wenn man die Motive, zum Teil sind das 10 Menschen, die auch als Hauptdarsteller am Ende fungiert haben, sprich eine ganze zum Beispiel, da haben wir natürlich dann budgetär einen Aufwand, den wir so nicht hätten annähernd in das Budget drücken können, was wir jetzt am Ende dann benutzt haben. Genaue Zahlen darf ich da gar nicht erzählen, aber man kann prozentual sagen, dass man wahrscheinlich das 5- bis 6-fache hätte ausgeben müssen.
Mhm. Die Frage, ich weiß nicht, ob ihr sie auch seht, die Frage ist nicht leicht zu beantworten, weil die Frage nach einem 6, 30 oder 60 Sekunden Video
Ist natürlich immer die Frage des Inhalts. Also genau das, was Friedrich und Daniel schon gesagt haben, in dem Moment, wo du in einen extrem fantasievollen Inhalt gehst, der mit wahnsinnig viel Aufwand nur real zu machen wäre mit Green Studio oder mit eben echten Locations, die dafür gemietet, gebucht werden müssen. In dem Moment ist der Aufwand im Real natürlich extrem hoch und wahrscheinlich in der Relation dann mit KI etwas niedriger. Während wenn es ein relativ einfaches Video ist, ich sag mal so ein Nachrichtensprecher, der was in die Kamera erzählt, dann bist du mit KI nicht so viel einfacher als mit real. Ne? Also wenn du jemand hast, der sich vor die Kamera setzen kann und sprechen kann, und du hast ein Studio zur Verfügung, dann ist der Aufwand gar nicht so viel größer.
Ja, aber ich würde zu erwähnen, ich glaube, Location ist ganz, ganz wichtig. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo du viel einsparen kannst. Also nach Südafrika fliegen oder Schnee, wenn kein Schnee liegt, oder Sommer im Winter darstellen oder mal eben eine Straße absperren, eine Straßenbahn anmieten oder Leute mit einer Pro-Spruchstab rein. Das ist nicht gerade unterkomplex. Vielleicht mal zu dem Presenter-Ding, wenn es dabei um serielle Formate geht, das würde ich noch ergänzen. Also wenn du jetzt sagst, wir machen ganz, ganz viele Videos, das gibt einen schönen Case von diesem einen auch KI-Influencer, der aber total schüchtern ist und der auf Insta, weiß nicht wo, haut er seinen Content raus, ist aber zu schüchtern, vor die Kamera zu gehen. Und du jetzt sagst, ich will 100 Videos machen oder ich will 365 Videos machen für jeden Tag des Jahres 1, wo ich Wissen habe, traue mich auch nicht, vor die Kamera zu gehen, dann kann das schon deutlich günstiger sein, zu sagen, in Serie hat er einen Avatar programmiert, der sieht genauso aus wie er, der ist auch von der Mimik ähnlich starr wie er selber. So, und da ist das natürlich eine riesen Ersparnis, wenn du das in einer Serie machen kannst.
Ja, hat übrigens, um wieder in der Toolmania zu bleiben, TikTok gestern tatsächlich ein offizielles Tool ausgerollt. Zwei neue KI-Tools in der, wie heißt die? Symphony, glaube ich, heißt der, Creative Suite. Und eins davon ist tatsächlich dein persönlicher Avatar, den du mit eigenen Daten fütterst. So, jetzt haben wir noch 10 Minuten. Lass uns noch mal kurz auf die Workflows, auf den Effekt, auf den Gesamtmarkt gucken. Daniel, du hast vorher gesagt, wahnsinnig viel Abstimmungsthematik mit den Kunden, viel mehr als früher. Brauchen wir eine neue Idee des virtuellen Shootings, also so eine Art kollaborative Umgebung, wo dann der Kunde am Bildschirm sitzt, du am Bildschirm sitzt, vielleicht nicht in einem Raum, aber zumindest in einem virtuellen Raum zusammen. Du promptest, es kommt ein Ergebnis raus, der Kunde sagt dann, ja, mach mal so und so. Also brauchen wir da so Kollaborationstools?
Ich denke, da wird sich auch einiges tun. Vielleicht braucht man sowas auch. Wobei es natürlich auch einen Vorteil hat, dass man jetzt nicht genau morgens um 8 schon sein Bild bauen muss. Ja, also tatsächlich hat ein Teil dieser ASS-Kampagne auch nach einem Shooting stattgefunden. Das heißt, ich habe tagsüber fotografiert mit einem Kunden an einem Ort und konnte abends im Hotelzimmer an einem Ort, der weit weg ist von dem ASS-Kunden, dann mein Visual entwickeln, ohne dass der Kunde neben mir sitzt. Aber die Abstimmungsprozesse sind einfach aufgrund des hohen Outputs zu überdenken. So, da sollte man einfach in Zukunft vielleicht schlauere Wege finden, wie man sich miteinander abstimmt, wie weit man Sachen schon teilt oder noch nicht teilt, überhaupt, was man teilt. Also die Idee, dass man alles, was man generiert, dem Kunden zeigt, ist falsch, glaube ich. Da sollte man stark begrenzen in der Situation. Aber nochmal zurückzukommen auf überhaupt Tools, also wenn heute hat jeder eine Kamera in seinem Handy. Nicht jeder ist deshalb aber ein guter Fotograf. Ich glaube immer noch stark daran, dass wir die Kreativen sind und die wir diese Aufträge erfüllen für die Werbewirtschaft, dass wir lenken müssen, wie solcher Output entsteht und was für ein Output entsteht und ab wann welche Qualität uns zufriedenstellt. Weil, wie gesagt, nicht jedes Bild ist automatisch ein gutes Bild, ob das aus der KI kommt oder aus der Kamera.
Wenn ich dafür so anhängen werde, also wo ich das aktuell das größte Verbesserungspotenzial sehe, ist beim Input. Das heißt eigentlich beim Kunden. Ja, also früher, also es kann auch sein, dass du als sehr talentierter niederländischer Meistermaler angeheuert wirst, den sehr unattraktiven Heringshändler zu malen, dass du dann, da musst du auch was Schönes draus machen können. Ja, da so bist du gegen kurz Früher, ja.
Diego Velázquez und die spanische Infantin fällt mir nur ein. In 197 Gemälden, und die muss tatsächlich hässlich gewesen sein. Aber
wenn Albrecht Dürers Frau nicht dafür gesorgt hätte, dass er auch die Gildenschilder in Nürnberg gemalt hätte, dann wäre er nicht verhungert. Also er hätte ja auch keine Selbstporträts malen können. Also das ist ja so ein bisschen, das ist ja ein bisschen Ausgleichsbeste. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, also wir haben über den Output gesprochen. Ich glaube, ja, da brausen sowas. Wo ich riesige Verbesserungspotenziale sehe, egal ob auf Agenturseite oder auf Kundenseite, ist vor allen Dingen im Bereich vorher. Wie oft kommt es vor, dass man eben nicht Benefits in einem Briefing drinstehen hat, sondern Features? Ja, also es ist rein technisch gedacht oder gesagt, das Produkt ist mega toll, das neue Tool kann ganz tolle Sachen, das ist ganz arg schnell. Und niemand hat sich wirklich darüber Gedanken gemacht, das mit den Bedürfnissen der Menschen zu matchen. Also wer braucht denn jetzt, um mal ein Beispiel von TikTok zu machen, wer braucht denn jetzt so ein Avatar? Ja, was ist denn der Use Case dabei? Und häufig, da passiert ja in der Regel der Disconnect und da werden 13 Schleifen gedreht, weil zeigt die Agentur irgendwas, was irgendwie keinen Sinn ergibt oder das falsch interpretiert ist. Und hier kann auf Kundenseite, auf Beratungsseite der Agentur, hier kann der Quantensprung jetzt schon passieren, dass der Input, den die Kreativen dann hinterher kriegen, qualitativ viel hochwertiger ist als vorher. Und da kommen auch tolle Tools rein, weil mittlerweile, also Stanford hat ein tolles Tool gemacht.
Ist ja die Folge, dass ich reinhage. Aber ist da an der Stelle nicht der Konflikt schon wieder vorprogrammiert, weil ihr Kreativen wollt gute Briefings, aber ihr wollt euch natürlich eure Kreativität nicht einschränken lassen. Ist da die vorprogrammiert, dass der Kunde dann sagt, was ist Micromanagement-mäßig, dass der Kunde dann sagt, ja, mein Vorschlag war eigentlich was ganz anderes, als ihr dann umgesetzt habt?
Also ich glaube, bevor die Umsetzung anfängt, aber wenn man jetzt, wie häufig kriegt man, also bei unserer Kunden natürlich nicht, aber ich hatte ja auch mal lange Zeit als Freelancer gearbeitet, wie häufig sieht man Briefings, wo es eben genau, also wo nicht ganz klar ist, mit wem rede ich denn eigentlich? Ist die Zielgruppe wirklich klar? Ist das wirklich, also man redet über Haltungskampagnen, aber sagen wir, die Zielgruppe sind Menschen, die sind 69 Jahre alt und leben irgendwo in der Stadt. Da kann man ja heutzutage Quantensprünge machen und dabei kann KI wunderbar helfen. Man kann ja viel genauer, ja, it's attitude, not age, ja. Also man kann viel genauer den Unterschied zwischen Ozzy Osbourne und Prince Charles rausarbeiten, die derselbe Jahrgang sind und beide überdurchschnittliches Haushaltsnettoeinkommen haben und beide irgendwie Engländer sind. Trotzdem gibt es gewisse Unterschiede in dem, was sie sich wünschen.
Beide sehr gut Golf spielt übrigens. Das weiß kaum einer über Ozzy Osbourne, aber der hat ein Handicap 6. Das ist sensationell.
Und wenn man darauf jetzt käme, also relevante Gemeinsamkeiten rauszufinden, dafür ist KI wunderbar, weil man kann den unsortierten, die 300 unsortierten Charts aus dem Workshop, den Zielgruppen-Input von dem Research-Institut, die Marktbeobachtung von dem anderen Research-Institut und die Inhouse-Business-Intelligence, die kann man ja in Sekundenschnelle aggregieren und dann dafür sorgen, was früher Tage da, das schreibt mir jetzt daraus mal ein Briefing, was auch ein Kreativer versteht. Also da hat man gar keine Experience mehr, durch tollen Input zu liefern. Also sagen, okay, wenn man das dann weiß, ab hier könnt ihr jetzt frei loslaufen, aber dann passiert genau diese Disconnect, dass die Kunden denken, ich bezahle jetzt irgendwie einen Künstler, der sein Selbstbild da verwirklichen möchte und dafür soll ich den jetzt bezahlen, so. Man bezahlt ihn dafür, dass er das im Sinne, dass er den Kern der Sache auf eine total ungesehene, überraschende Art exekutiert. Ich glaube, da kann man jetzt schon viel besser werden.
So ein bisschen die Idee, die Jung von Matt damals hatte mit dem Bubbleversum, vielleicht erinnert ihr euch, also dieser Raum, der sich über Projektoren fluten ließ mit Bildern, Wahrnehmungswelten einer bestimmten Zielgruppe. Du hast vorher eine Zielgruppe eingegeben und dann hast du eben die TikTok-Posts gesehen oder die Gucci-Handtasche oder was auch immer diese Zielgruppe gerne mochte und konntest dich also sozusagen reinbegeben in so einen virtuellen Raum und Gefühl zu kriegen, wer ist dieser Mensch, für den ich arbeite. Wir sind kurz vor Schluss. Ich möchte jetzt trotzdem nochmal auf die Zukunft blicken, nämlich auf die Frage, wie ändern sich die Aufgaben oder das Jobprofil des Freelancers und gleichzeitig, wie ändert sich die Situation für die Agenturen? Wie beurteilt ihr eure Zukunft, sowohl als Agentur als auch als Freelancer und wo seht ihr da den Markt hinlaufen? Daniel, fang du mal an von der Freelancer-Perspektive. Ich erinnere mich an einen Satz aus unserem Gespräch, der lautete, wenn ich vorher gewusst hätte, was da alles auf uns zukommt, weiß ich gar nicht, ob ich Fotograf geworden wäre.
Okay, das geht aber tatsächlich natürlich über einen Zeitraum von knapp 20 Jahren zurück. Als ich mal entschieden habe, Fotograf zu werden, war da einfach eine große Leidenschaft für die Entstehungssituation eines Bildes. So, das hat mir einfach Spaß gemacht, ein Bild zu erstellen. So, und dann darüber hinaus mit Photoshop ist zu verfeinern. Heute sind wir in ganz anderen Sphären unterwegs und ich mache Fotografie hauptberuflich, um damit meine Familie zu ernähren. Und das ist kein Hobby mehr. Insofern hat sich da natürlich einiges verändert. Aber man geht mit der Zeit. Also damals haben wir analog Fotografie gelernt. Heute erstellen wir Motive mit KI. Das ist ein Riesenschritt, der da gegangen wurde und der nicht immer Spaß gemacht hat, der viel Aufwand auch hier und da bedeutet hat. Aber das ist im Nachgang, würde ich vielleicht sagen, weiß ich nicht, ob ich nochmal so diesen Weg gehen würde, aber tendenziell macht das total Sinn, einfach sich weiterzuentwickeln und zu gucken, was kommt. Und keine Angst davor zu haben, dass KI-Tools uns unsere Arbeit wegnehmen, weil dass diese Angst geht bei einigen Fotografen um, die sich nicht an diese Technologie rantrauen. Ich sehe es so, dass es eine Mischung sein wird aus Fotografie und KI-Tools, sprich ein Werkzeug, ob das dann Photoshop, Firefly, Midjourney oder was auch immer ist, das bleibt offen, das kann sich auch verändern. Ich bin heute schon auf so vielen Plattformen und auf so vielen Tools unterwegs, sowohl lokal als auch externe Tools, dass ich da gar nicht mehr sagen kann, das eine ist das Werkzeug für das, was ich jetzt gerade jeden Tag mache, sondern ich gucke mir an, was der Kunde braucht. Was
Agil tut. Wir müssen ein bisschen verkürzen, Daniel.
Unterm Strich für dich, die Arbeit als Bildgestalter, mal toolunabhängig, die bleibt und die bleibt kreativ. Wird es aber Fotografen ihre Existenz kosten, wenn wir insgesamt weniger Fotografen haben?
Ja, sicherlich. Auf jeden Fall. Erstmal wird sich Qualität durchsetzen. Bestimmte Dinge sind einfach noch im Moment noch einfacher zu fotografieren, als sie per KI zu erstellen. Da fehlt dann doch der Input. Wenn ich einen Frank Puscher porträtieren möchte, dann kann ich entweder die KI füttern und mit altem Bildmaterial und gucken, was sie mir ausgibt, oder ihn halt fotografieren auf meine Art und Weise. Und es wird noch Fotografen geben, aber weniger, ja. Der
Mit Trainingsmaterial muss ich alles machen. Aufgrund dieser Moderationstätigkeit bin ich in Google Bildersuche passabel findbar. Friedrich, Schlusswort. Es braucht in der Kreativagentur nur noch einen Art Director und ansonsten virtuelle Arbeitssklaven. KI-Arbeitssklaven. Erkläre. Wie ernst meinst du das? Oder ist das jetzt einfach mal nur ein Horrorszenario, ein dystopisches Szenario, das du da an die Wand malst?
Ich beschreibe es ja ein bisschen so, wenn wir uns, um ganz kurz auszuholen, aber wirklich nur ganz kurz, also wenn wir uns die Zahlen von Gallup angucken, wie hoch ist das Engagement bei Office Worker? Wenn wir uns die Studien von Grundfos angucken, wie sich die Work Relationship, also nicht Beziehung auf der Arbeit, aber die Beziehung zur Arbeit angucken, sagen 71% der Office-Worker in Deutschland, dass sie nicht zufrieden sind. Ich sehe die Revolution sehe ich daran, dass wir jetzt die Gelegenheit hätten, dass ganz, ganz viele Menschen in 5 Jahren viel zufriedener mit ihrem Leben sind, weil sie nicht mehr das machen, was sie jetzt machen. Ich traue mir nicht zu sagen, was sie genau machen werden. Ich glaube schon, dass das, was Daniel gesagt hat, auch zutreffen wird. Schauen wir uns die Savile Row an. Es gibt die Savile Row und da gibt es tolle Schneider. Und es gibt Menschen, die wollen gerne einen Dreiteiler-Anzug, der mit 16.000 Nadelstichen gemacht wird und wo man dreimal zum Fitting geht und die bezahlen dafür ein Premium. Ist das die Mehrheit? Nein. Darum glaube ich schon, dass viele Menschen, die jetzt unglücklich im Werbeagentur-Offices sitzen, dort nicht mehr sitzen werden und dass ihre Jobs gerade im mittleren Bereich, ich rede nicht über die intrinsisch motivierten Überflieger, die auch als Alleinunternehmer, als Freelancer gut über die Runden kämen. Die würde es immer noch geben und die würde man auch brauchen. Ich glaube, du hast ganz, ganz viel dazwischen. Menschen, die jetzt vielleicht gar nicht so glücklich sind und die auch Tätigkeiten machen, die eigentlich mehr Assistenztätigkeiten sind, dass die schon innerhalb der nächsten 2 Jahre wegfallen werden. Der Verband der Deutschen.
Okay. Ja. Ja, dann hoffen wir und arbeiten wir mal daran, dass es in die richtige Richtung geht. Das bedeutet für alle von uns, beschäftigt euch mit diesen Tools, guckt, wie sie euch assistieren und helfen können.
Und für mich, ich muss ehrlich sagen, ich bin ja auch inzwischen seit 30 Jahren in dieser Branche unterwegs als Journalist. Und obwohl ja gerade die Texter-Branche extrem gefordert ist von dem, was da gerade passiert, weil wir tatsächlich ja nicht wissen, wie viele Journalisten wir überhaupt noch brauchen, zumal es auch nicht so einfach zu refinanzieren ist, solange ihr euer ganzes Geld bei Meta ausgibt und bei Google. Nichtsdestotrotz finde ich das im Moment wirklich die spannendste Phase, die ich erlebt habe, weil tatsächlich genau das, was wir anfangs diskutiert haben, auf einmal ist diese Schere im Kopf nach dem Motto, ich würde gern Podcasts machen, ich würde gern Videos machen, ich würde gern vielleicht mit einem Avatar experimentieren, ich würde gern eine höhere Schlagzahl haben beim Nachrichtendurchsatz. All das wird auf einmal möglich mit der Hilfe dieser Tools. Natürlich hebt es sozusagen das Gesamtdurchschnittsniveau. Wir werden alle ein bisschen austauschbarer. Das heißt also, im Endeffekt bleibt nur die Flucht nach vorne. Wir müssen noch kreativer werden, auch mit diesen Tools. Friedrich, vielen, vielen Dank. Daniel, dir auch, dass ihr euch Zeit genommen habt heute früh. Ich weiß, ihr habt viel zu tun. Und euch allen da draußen vielen Dank fürs Zuhören.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends vom Februar 2025 des diskutierten Frank Buscher, Chefredakteur bei Media, Daniel Chazain, Fotograf und Prompting-Artist und Friedrich Tromm, Inhaber bei Try No Agency. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.